Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Es ist ein Platz für dich und mich in diesem Haus. Nicht in diesem Haus, das hier steht, sondern in diesem Haus Gottes. Das ist die Familie Gottes, die Gemeinde. Und ich danke dir, Herr, dass du hier bist, Herr, um etwas zu tun heute. Ich danke dir, Herr, dass du diese Zeit hier segnest mit deiner Gegenwart. Und wir dich wirklich erleben, Herr, weil du da bist, weil du da bist, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Als wir eben hier Lobpreis gemacht haben, hat der Herr mir was gesagt. Und zwar habe ich so ein Bild gesehen. Ich habe so im Geiste einfach jeden Einzelnen hier gesehen, auch mich, wie wir hierher gekommen sind mit unseren Vorstellungen, mit unserem Leben, mit unseren Erwartungen und einfach dem, wie wir sind, wie wir denken, wie wir handeln. Und das ist ja gekennzeichnet vor allen Dingen oder oft viel von dem, was wir erlebt haben in unserem Leben und wie wir denken, dass wir sind. Und eine Predigt und halt auch heute genau diese Predigt ist dafür da, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, etwas neu zu sehen, etwas aus einer anderen Blickrichtung zu sehen, nämlich aus Gottes Blick. Und Gott möchte heute etwas tun. Er möchte bei dir, und ich strecke mich aus danach, auch nach mir, bei mir, etwas verändern. Dass wir etwas anders sehen. Dass wir Dinge neu in unserem Leben leben. Und das nicht, weil es geht hier nicht um falsch und richtig. Jetzt vorher bist du falsch gemacht, jetzt richtig. Vielleicht haben wir etwas nicht richtig gemacht, darum geht es gar nicht. Aber das ist nicht das, die Perspektive. Es geht darum, Gott mehr kennenzulernen. Es geht darum, in Freiheit reinzukommen, die Gott für uns hat. Es geht darum, Gott zu erleben und in dem zu wandeln, wie er es möchte, weil da drin ist Freiheit, tiefe Freiheit. Und wir haben uns ja die letzten Wochen mit dem Thema Einheit beschäftigt. Das heißt, ihr seht es hier, Teil 3. Und ich sehe, weil wenn ich jetzt hier rumgucke, würde ich sagen, so ein Viertel der Leute hat das vielleicht gar nicht mitbekommen. Und ich möchte kurz nochmal so ein Durchgehen, einfach was wir in den letzten Wochen besprochen haben und dann zu dem Punkt heute zu kommen, dass sie alle eins sind. Und viele von euch, ich hoffe es, viele von euch wissen schon, um was es da geht. Ich werde es aber jetzt nicht sagen. Erstmal fangen wir mal grundlegend mit Einheit an. Wir hören das ja ganz oft, Einheit gibt es in allen möglichen Modewort. Dauernd kommt das Thema Einheit drin vor und es wird davon gesprochen, Einheit hier, einmal da. Fußballvereine waren in Einheit zusammen und haben in Einheit gekämpft und haben in Einheit gewonnen oder auch dann verloren. Genau. Aber aus Gottes Perspektive ist Einheit was komplett anderes. Ich habe das mal so definiert. Einheit bedeutet jedoch in einer tiefen Beziehung miteinander eins zu sein in Gott. Gott hat die Einheit gegeben, da kommen wir gleich hin. Und in dieser Einheit, die Gott gegeben hat, wenn wir da drin sind, geschehen die Werke. Dann gewinnen wir auch das Fußballspiel. So Gott will. Okay. Ist was komplett anderes. Ich glaube, einige von euch machen jetzt so ein bisschen, hä? Okay, was das jetzt? Kann ich jetzt noch nicht richtig greifen? Ja? Gottes Einheit aus der Perspektive Gottes ist vor allen Dingen Beziehung. Und daraus heraus, ja, ich zeige euch ein Beispiel. Jetzt bin ich froh, dass ich doch noch mal ein bisschen größeren Kreis heute drehe. Epheser 4,3. Und seid darauf bedacht, also aufpassen, wir müssen aufpassen, schön aufpassen, zu wahren die Einigkeit oder die Einheit im Geist. Wir haben hier mal Schlüsselworte drin. Wir sollen erstmal, ist die Einheit im Geist grundlegend. Und zweitens sollen wir darauf aufpassen, sie wahren, bewahren. Das ist eine andere Elberfelder Übersetzung, das war die Luther. Die Elberfelder sagt, zu bewahren. Wir sollen aufpassen, dass wir sie nicht verlieren. Und wenn man etwas verlieren kann, ich meine, ich sage es jetzt zum dritten Mal für die, die schon da waren, dann hat man es schon, richtig? Ist so. Die Einheit ist im Geist vorhanden. Wir kommen dann später nochmal dazu, was bedeutet das überhaupt im Geist? Das ist so ein bisschen. Aber wir haben hier diese Göttlichkeit. Und in dieser Göttlichkeit ist die Einheit. Die Einheit ist gar nicht in mir selber, so erstmal dem Seraphim. Genau. Und die sollen wir bewahren. Das heißt, wir sollen darauf aufpassen, dass wir sie nicht verlieren. Und das können wir, indem wir einfach ohne Gott handeln. Indem wir selber unsere Dinge tun, selber unsere Werke tun. Und schon sind wir aus der Einheit draußen. Und wenn wir in der Einheit drin sind, dann geschehen große Dinge. Dann geschehen enorm große Dinge. Okay. Dann ist es so, dass Gott ja uns zusammen irgendwie getan hat. Und ich nehme mal den Monatsspruch. Und in dem Monatsspruch von der Citykirche steht in Römer 12, 4 bis 5, unser Körper besteht aus verschiedenen Teilen, aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Oder? Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Körper von Jesus Christus. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Angewiesen. Jeder Einzelne hier, wie er hier sitzt und steht, ist auf den rechts und links angewiesen. Wir brauchen einander. Ist total wichtig. Ist total wichtig. Und keiner hier ist umsonst. Keiner hier ist weniger. Keiner hier ist mehr. Auch nicht der hier vorne steht. Auch nicht das Lobpreisteam. Nur einer. Und das ist der Kopf. Das Haupt. Das ist der Einzige, der größer ist. Das ist der, der vorgibt. Und wir alle sind ein Teil. Wir sehen hier praktisch diesen Körper von Christi mit ganz verschiedenen Bildern. Und jedes dieser Bilder ist einer, vielleicht, ich hab euch nicht vorher fotografiert, aber ist wie einer von uns hier. Und irgendwo hier, in diesem Körper, da bist du. Irgendwo bist du. Bis auf einer. Und wenn man genau hinguckt, seht ihr jemanden, der gar nicht dazugehört. Total falsch, dieser Typ. Habt ihr ihn gesehen? Es ist nicht dein Nachbar übrigens. Ich weiß nicht, wie das ist, dieser Roboter aus was, Star Wars. Ich weiß nicht, wie der da hinkam. Es ist ein Foto aus dem Internet. Aber R2-D2 oder keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Ja. Direkt am Herzen Jesu auch noch super platziert, oder? Und jetzt sagst du vielleicht, okay, ich gehöre da aber gar nicht dazu. Ich komme hier, ich bin Christ, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Ich kenne ihn, ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihm mein Leben gegeben, aber ich bin nicht Teil dieses Leibes, ich gehöre da gar nicht dazu. Das bin ich eigentlich nicht. Und jetzt, ich habe das letzte Mal ja eine Puppe mitgebracht, jetzt ist die Frage, die ich an dich habe. Ja? Wenn Jesus sagt, Perspektivwechsel, am Anfang habe ich davon gesprochen, die Perspektive zu wechseln. Wie denkt Gott und wie denken wir vielleicht? Und das ist der Perspektivwechsel, weil wenn bei jemand zum Beispiel hat einen Unfall und ihm wird das Bein irgendwie im Unfall abgetrennt, ist es immer noch sein Bein. Ja. Die DNA ist die gleiche, die ist reingeschrieben in den Körper. Und ob du dich so fühlst, ob du so handelst, ob du selbst in den Gottesdienst gehst oder nicht, du bist ein Teil des Körpers. Es ist nur die Frage, was du daraus machst. Das ist die große Frage. Und es hat auch dieses Bild, ich will noch ein bisschen drin bleiben. Und dieses Bild, es geht jetzt nicht darum, oh, jetzt muss ich was tun, so unbedingt. Es geht schon auch ums Handeln, um es zu entscheiden. Aber es geht ja darum, dass der Kopf, dieses Haupt, genau weiß, was richtig ist. Genau weiß, was richtig ist für dich und mich in meinem Leben. Es geht nicht um, oh nee, jetzt bin ich falsch. Oder sowas. Oder, oh, was macht der jetzt mit mir? Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass dieser Kopf, dieses Haupt, dieser Gott Jesus genau weiß, was ich brauche in meinem Leben. Grundlegend. Das ist total wichtig. Und wenn ich ihm das Recht gebe, hey, mach mit mir, was du willst. Und das war mein Gebet heute Morgen. Mach mit mir, was du willst. Dann komme ich in Freiheit rein. Und das nicht vielleicht oder könnte passieren, sondern hundertprozentig, weil ich versorgt werde. Wenn ich aufhöre, mit meinem Nachbarn zu kämpfen, mit meinem Ehepartner, mit meinem Chef, mit meinen Arbeitskollegen und mit mir selbst, vor allen Dingen, dann kommt die Versorgung. Okay? Ich will jetzt nicht so lange drin bleiben, obwohl es mich reizt. Es ist toll. Und jetzt haben wir das zweite Bild angeguckt, der Weinstock und die Reben. Und Jesus sagt in Johannes 15,4, bleibt in mir und ich in euch. Wir haben ja wieder das Thema im Geist sein. Es ist möglich, als Christ, für die jetzt vielleicht Jesus noch gar nicht können, ich will es kurz erklären oder noch nicht so lange kennen, in Christus zu sein. Das spricht von tiefer Gemeinschaft. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Die Rebe sind wir. Sie bleibe dann am Weinstock, so auch ihr. Ihr bleibt dann an mir, in mir. Das heißt, dieses Bild, Vers 5 brauchen wir jetzt gar nicht, dieses Bild spricht von der totalen Abhängigkeit. Die Rebe kann nur leben durch den Weinstock. Und wir sprechen hier nicht, okay, ich kann ja doch laufen und sonst wie, sondern wir sprechen hier darum, von diesem Zoe-Leben, dieses griechische Wort Zoe, dieses überfüllende, überfließende, wahre Leben geschieht nicht, indem ich einfach mein Ding durchziehe, wie wir es oft denken, sondern es geschieht, indem ich mich versorgen lasse, versorgen vom Weinstock und mich beschneiden lasse von meinem Gärtner, der Vater ist. Und es gibt nichts anderes. Es gibt keine andere Wahl. Freiheit ist nur in Christus. Ja, und deswegen stehe ich heute hier, um diesen Perspektivwechsel für dich anzukündigen, wenn du das tust, frei da reinzugehen. Aber du kannst es erreichen, du kannst es erfahren. Aber dann geht es darum, die Blickrichtung zu ändern. Und ich glaube, heute tatsächlich ist auch ein großes Ding dran, zu vergeben. Zu vergeben, zu vergeben, zu vergeben. Was gestern war, was vorgestern war, was vor einiger Zeit war. Und morgen wieder. Und übermorgen auch. Und übermorgen auch. Und so weiter. Und das ist nicht immer leicht. Aber es ist wichtig. Wir können nicht in Freiheit kommen, wenn wir es nicht tun. Okay. Und dann entstehen diese Früchte, die Gott für uns hat. Die Frucht des Geistes. Wir sprechen davon, im Geist zu sein. Im Geist ist die Einheit. Und in dieser Einheit bringen wir im Geist Früchte. Und diese Früchte, die im Geist sind, die des Geistes Früchte sozusagen, ist der Charakter Jesu. Logischerweise. Wenn daraus, aus dem Geist heraus, aus dem Handeln im Geist, aus der Einheit im Geist, das Handeln kommt, handle ich so, wie Jesus ist, wie Gott ist, wie der Geist ist, weil sie sind alle eins. Nicht in der Person, aber da kommen wir noch dazu. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Genau. Galater 5,22 steht das. Und jetzt kommen wir zu dem, wo ich heute reinkomme. Das war jetzt eigentlich nur Wiederholung. Jetzt kommen wir zu dem, wo es heute reingeht. Und zwar möchte ich euch über das sogenannte hohepriesterliche Gebet sprechen. Das steht in Johannes 17, ich will jetzt nicht das Ganze, aber ihr kennt wahrscheinlich die Thematik. Es ist kurz davor, dass Jesus nach Gethsemane geht und getötet werden wird, ne? Am Kreuz stirbt. Und er weiß, es ist die letzte Stunde. Und er denkt nach, was kann ich jetzt noch mitgeben? Was ist noch zu tun? Was ist noch total wichtig? Was muss noch geschehen? Er wäscht den Jüngern die Füße, feiert mit ihnen das Abendmahl und dann betet er. Das Passamahl ist ja da, ja. Und er betet dann. Und er betet, das ist jetzt vorher hat er auch schon gebetet, Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, also nicht nur für die Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Jesus hat für dich gebetet und für mich auch. Okay? Damit sie alle eins sind. Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Für mich persönlich sind diese Worte einfach das Größte des Evangeliums. Für mich ist das natürlich, der Tod am Kreuz ist natürlich, steigt das, aber daraus wird die Einheit geschaffen. Da komme ich noch dazu, aber das ist so, ich finde es so, für uns ist das vielleicht schon normal, wenn du Jesus schon lange kennst, aber es ist so krass, diese damalige Welt, ja, jetzt habe ich mein Handy gar nicht ausgemacht, auch interessant, die damalige jüdische Welt haben diesen Gott nicht als Vater gekannt. Das war überhaupt nicht ihr Thema. Also das Thema Vater und Gott kommt im Alten Testament, ich glaube, zweimal vor, so zwischendurch mal. Das war nicht das. Und dann kommt der Jesus mit dieser radikalen Botschaft. Der Vater, Abba, Papa. Und dann kommt er noch damit, wir sind eins, der Vater und ich sind eins. Okay, das sprengt eigentlich alles. Ja? Für damals sprengt das alles. Die Jünger wurden ein bisschen darauf vorbereitet und trotzdem haben sie es nicht kapiert. Aber jetzt kommt er mit dem Oberknüller eigentlich und wir sollen auch so sein. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht für dich und mich auch ein Oberknüller? Es ist doch total verrückt, oder nicht? Jetzt mal ganz mit dem sichtbaren Auge angeschaut. Wir sollen so eins sein, wie Gott und der Vater eins sind. Das ist doch verrückt. Wie soll das funktionieren? Und das will ich nochmal vertiefen mit dem Blick. Wie sind die denn überhaupt eins? Wie sind die denn überhaupt in ihrem Zusammenleben? Und welchen Charakter haben sie? Weil das spielt da auch mit rein. Ja? Da möchte ich erst nochmal kurz reingehen, dass wir verstehen, wie krass das ist. Ja? Und zwar sagt Johannes im Johannesevangelium 1:1-2, die meisten kennen das, im Anfang war das Wort und dieses Wort ist Jesus. Weil später steht in Johannes, und das Wort wurde Fleisch, also kam auf die Welt und dann kommt das ganze Evangelium, breitet sich aus. Also dieses Wort, halten wir fest, kann ich jetzt nicht reingehen, ist Jesus. Ja? War das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist auch wieder so echt so krass. Also, am Anfang war das Wort. Wann war das Wort? Wann war Jesus? Von Urbeginn der Zeit. Jesus war am Anfang. Er war kein Mensch, der irgendwie aussehen will. Er war am Anfang. Und das Wort, nämlich Jesus, war bei Gott. Er hatte Beziehung mit ihm. Er war mit ihm zusammen. Er kennt ihn schon ewig. Und das nicht nur schon lange, sondern ewig. Und sie sind seit dem Anfang schon ewig in einer Beziehung miteinander. Diese liebende Miteinander-Beziehung. Okay? Und das Wort war Gott. Ja, für die meisten hier ist das hoffentlich kein Problem. Ja? Oder für alle hier ist das hoffentlich kein Problem, so besser gesagt. Dieses Wort, dieser Jesus, war Gott. War Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Okay. Jetzt gehen wir ein bisschen in Bibelkunde rein. Jetzt wird es ein bisschen theologischer. Jetzt gucken wir uns mal Bibelstellen genauer an. Und zwar gehen wir jetzt rein, Philipper 2,6. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Und dieses in der Gestalt ist das griechische Wort Morphe. Und das sagt ganz eindeutig, also diese Form, das Gestalt, dieses Wort bezeichnet die objektive, von einem Betrachter unabhängige Form und Art einer Sache, so wie sie für sich alleine da ist. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet im Endeffekt, es ist total egal, wie du es siehst. Also es ist total egal, wie wir es sehen. Diese Gestalt, diese Form, diese Seinsweise, wie es weiter unten steht, war göttlich. Das steht da. Und das Wort Gestalt trifft es nicht so. Also ich finde, ja, der sah so aus wie Gott. So könnten wir es dann ja auch übersetzen. Aber da steckt viel mehr drin. Die Seinsweise, er war komplett wie Gott. War. Ja? Okay? Das ist genau aus der Studienbibelübersetzung von der Elberfelder raus. Und jetzt, Philipper 2,7, aber er machte sich selbst zu nichts. Ja, oder beraubte, entblößte, entleerte sich. Also er hat alles aufgegeben, bedeutet das. Und nahm Knechtsgestalt an. Da ist wieder das Morphe. Das heißt wörtlich Sklavengestalt. Also von er sah nicht nur so aus, heißt das wieder, wie bei dem anderen auch. Der sah nicht nur so aus wie Gott, ne, sondern er war Gott. Er sah nicht nur so aus wie ein Knecht oder ein Sklave. Er war es. Durch und durch. Seine Seinsweise war absolut der Knecht. Hier auf dieser Welt war Jesus da, nur um zu dienen. Nur um diesen Auftrag zu erfüllen. Aber das hört sich immer so sachlich an. Der hat diese absolute Göttlichkeit aufgegeben, um hier auf die Erde zu kommen. Und hat alles aufgegeben für dich und für mich. Komplett. Und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Gleich. Genau so. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Wörtlich in Gleichheit der Menschen geworden ist. Genau. Das ist das Wunder. Bei seiner Menschwerdung wechselte Jesus die Seinsweise Gottes gegen die Seinsweise eines Knechtes und lebte der Gestalt, dem Muster, das ist dieses zweite Gestalt, nach dem, wie ein Mensch befunden, das griechische Wort, das Schema, wie ein Mensch. Er lebte dann wie ein Mensch. Und das war der einzigste Weg, um uns zu erretten. Dass dieser Gott auf die Welt kommt. Dass jeder, der an ihn glaubt, und jeder, der dieses Erlösungswerk annimmt, Errettung erfährt. Und deswegen steht er auch weiter. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum, weil er das alles getan hat, hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Oh, Herr, ich bete wirklich, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir erkennen, Herr, darin erkennen, wer du bist. bedeutet wirklich, dass dieser Gott, der schon ewig mit dem Vater zusammen war, ihn aufgegeben hat, um für uns am Kreuz zu sterben. Und es war nicht das Ende, sondern er kam wieder, da kommen wir noch rein gleich. Okay. Und wie ist jetzt diese Gleichheit, diese Beziehung zum Vater? Jesus sagt in Johannes 12,45, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, das ist der Vater. Er sagt in Johannes 10,30, ich und der Vater sind eins. Da steht aber nicht das Zahlenwort eins, sondern das meint jetzt nicht, dass du mit deinem Nachbar eins bist, eine Person bist, sondern es meint natürlich von der Haltung, von der Einheit. Es sind alles Personen, die aber sagen, wir sind in Einigkeit, und zwar hundertprozentig. Er sagt in Johannes 5,19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Das war, als er auch noch auf der Erde war. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema übrigens. Außer was er den Vater tun sieht. Denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das ist diese Beziehung. Der Vater spricht und Gott tut es. Hundertprozentig, weil sie absolut eins sind. Okay? Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Johannes 17,20. Oder beziehungsweise springt einen Vers nach vorne. Vers 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Genau so sollen wir eins sein. Genau so sollen wir eins sein. Alles genau so. Es geht jetzt nicht darum, dass du dein Leben auf... Also, nee. Wir sollen genauso eins sein. Wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins sein. Und das ist die Erlösung. Weil bisher, ich weiß nicht, wie es dir geht, hat das eine Menge mit Druck zu tun. Bisher geht es darum, wie soll ich es schaffen, mit meiner Frau, meinem Nachbarn, meiner Gemeinde, meinen Mitmenschen eins zu sein. Ich kriege das nicht hin, ich habe das so oft probiert, funktioniert nicht, schaffe ich nicht. Okay, und was steht hier? In uns. Dass auch sie in uns eins sein. Einheit. Der dritte Teil. Und eigentlich jedes Mal sage ich das Gleiche. Einheit ist nur in Christus möglich und im Vater. Und da steht es. Und das Resultat daraus ist, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und dieses in ihm zu sein, spricht von dieser wunderbaren, schönen, tiefen Beziehung, die wir mit ihm haben. Und da geht es nicht darum, irgendwie was erstmal tun zu müssen, sondern es geht darum, in dieser Beziehung zu leben und daraus heraus geschehen die Werke. Und das ist das, was ich gesagt habe. Einheit ist eine tiefe Beziehung miteinander in Christus. Einheit ist eine tiefe Beziehung miteinander in Gott. Und daraus heraus geschehen die Werke. Wer es vorher nicht verstanden hat, hoffe ich, hat es jetzt getan. Okay? Okay, um das nochmal zu verdeutlichen, wir haben hier Jesus und den Vater als Kreise dargestellt, zwei Personen. Jesus und der Vater ist gleich, ich sag's mal so mathematisch, ist gleich eins, nicht eine Person, die Einheit. Wir sprechen von der Einheit, nicht falsch verstehen. Okay, Jesus und der Vater sind eins und wir sollen genauso, ist gleich, eins sein. Moment. Das war jetzt ein bisschen krass, weil ich habe was falsch gesagt. Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch gesagt habe? Wir sollen eins sein. Und das ist der Fehler. Wir sind eins. Jesus hat ein Gebet gesprochen. Ich muss es jetzt einfach mal kurz sagen. Ich will es euch nochmal zeigen. Aber Vers 20. Aber nicht für diese alleine bitte ich. Okay, ladies and gentlemen, I'm not proudly present the first prayer of Jesus, which came not to to was? To pass, genau. Herzliche Damen und Herren, ich präsentiere euch das allererste Gebet Jesu, das nicht in Erfüllung gegangen ist. Nee, oder? Jesus hat gebeten, er hat eine Bitte gemacht. Ist die geschehen oder ist die nicht geschehen? Aber für diese bitte ich, dass sie eins sind. Er bittet auch nicht dich, dass sie eins sind. Er bittet auch nicht dich, dass sie eins sind. Er bittet den Vater. Der Vater erfüllt die Gebete. Wir müssen damit aufhören, zu versuchen, Einheit selber zu schaffen. Dieses Gebet wurde erfüllt. Die Einheit ist im Geist, so steht es im Epheser, habe ich am Anfang vorgelesen. Wir sollen sie bewahren. Wir haben die Einheit. Okay? Und die sieht so aus, dass auch sie in uns eins seien. Das ist die Bitte. Und tatsächlich habe ich das früher auch falsch gelesen. Und ich bitte dich, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, schau dir das genau an. Diese Bitte ist erfüllt worden. Dass auch sie in uns eins sind. Jesus ist gleich der Vater, die Einheit ist gleich. Wir. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Ganz einfach. Johannes 17, 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein, wie wir es eins sind. Wir kriegen das nicht hin. Wir brauchen da was, oder? Also ich brauche da was. Also jetzt nur einfach so mal eins sein, funktioniert doch irgendwie nicht. Das kriege ich doch jetzt irgendwie nicht hin. Also, ja. Ich weiß, die Einheit ist da. Aber wenn ich jetzt ins Handeln reinkomme, wenn ich jetzt handeln will, da habe ich doch ein Problem. Und dafür haben wir die Herrlichkeit bekommen. Und viele verstehen die Herrlichkeit als dieses, oh, da sehe ich ein Licht und ah, das ist so groß. Das ist vielleicht ein Teil davon. Aber die Herrlichkeit, dieses Wort Doxa ist so gewaltig. Ja? Die Herrlichkeit Gottes ist die Fülle, ist alles, was Gott ausmacht. Ja, um es mit einem Satz zu packen. Alles, was Gott irgendwie ausmacht, alles, was im Himmel ist, auf der Erde, weil diese Herrlichkeit, alles, was im Himmel ist, die habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien. Das ist unser Handwerkszeug, unser Hammer, unsere Säge oder unser Kochlöffel, nein, Spaß. Also, ja, das benutzen wir. Und damit, mit dieser Herrlichkeit, ja, schaffen wir die Einheit. Mit dieser Herrlichkeit schaffen wir auch, da drin zu bleiben in dieser Einheit. Vers 23 geht einfach weiter. Ich in ihnen und du in mir, dass sie eins in eins vollendet sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Daraus kommt das Handeln. Gott führt uns. Er lenkt uns, er leitet uns. Und aus dieser Fülle, aus dieser Herrlichkeit entsteht die Einheit. Und das hatten wir vorher auch schon, das hatten wir im Bild des Leibes. Dass Gott uns führt und lenkt. Dass daraus die Einheit entsteht. Die wir ja schon haben. Weil ihr habt das verstanden, hoffe ich, ja? Weil wir uns für Einheit entscheiden. Ja? Für ein Leben im Geist entscheiden. Ja? Und wann ist das jetzt passiert mit der Einheit? Und da gehen wir jetzt mal rein, noch mal kurz. Johannes 14, 16 bis 20. Und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Auch hier geht es wieder darum, diese Einheit zu erreichen, bekommen wir etwas. ein Beistand. Das griechische Wort, passt gut auf, das wird jetzt richtig spannend, bedeutet Parakletos. Das bedeutet jemand, bedeutet jemand, der herbeigerufen wird, um zu helfen. Para an die Seite geholfen, an die Seite gebracht, Para neben, zum Helfen. Die Stems Bible sagt da zum Beispiel, das ist ein Seelsorger, ein Unterstützer, ein Tröster, ein Helfer, ein Ratgeber, ein Beistand, ein Fürsprecher, ein Verbündeter, ein Freund. Und jetzt sagt es aber, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen. Ist auch wieder so blöd übersetzt, ehrlich gesagt, weil dieses griechische Wort Allos meint, einen von der gleichen Art. Etwas, was genauso ist. Und hier sprechen wir wieder davon. Also er bringt etwas. Er bringt uns etwas, was von der gleichen Art ist. Genauso wie Jesus, genauso wie der Vater. Und ihr wisst es hoffentlich. Es ist der Heilige Geist. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Also die Menschen, die Jesus nicht kennen, können den nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Wir gucken jetzt nochmal kurz an. Der Heilige Geist ist von der gleichen Art wie Gott. Er ist eine Person, denn wir können ihn kennen. Wir können ihn kennenlernen. Wir können ihn kennen, wir können eine Beziehung mit ihm haben. Steht da eindeutig, dieser Heilige Geist ist Gott. So steht es da. Tobi ist Mensch. Ja? Ich bin von der gleichen Art. Was bin ich? Mensch. Tobi ist ein Mensch und ich bin genau so. Bin ich doch ein Mensch. Da steht nicht Gott, ich weiß. Aber da steht, dass er Gott ist. Und das habe ich nicht selber dahin geschrieben, das steht da. Der Heilige Geist ist Gott, er ist eine Person, die du kennenlernen kannst, wenn du ihn noch nicht kennst, den du noch tiefer kennenlernen kannst. Und all das, wann ist das passiert? Jesus sagt in Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe. Werdet ihr auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin. Wir sprechen wieder von dieser Einheit. Und ihr in mir. Die Einheit ist erfüllt worden an Pfingsten. Durch das Kommen des Heiligen Geistes. Und die Einheit im Geist, wie wir sie am Anfang gehört haben, ich sage es nochmal, geschah an Pfingsten. Und das Leben in der Einheit, das Leben im Geist, hat mit Beziehung zu allen dreien zu tun. Und deswegen kommen wir jetzt zum Fazit, zum Ende. Ich weiß, ich habe ziemlich viel jetzt auch geredet. Ich glaube, das waren sehr viele Bibelstellen. Und das Stück ist es auch immer ein bisschen theologisch hier. Vielleicht können wir jetzt einfach nochmal reflektieren, nochmal zusammenfassen, uns das nochmal einfach anschauen, was da jetzt genau war. Und du für dich einfach auch. Okay, ich habe gehört, Gott möchte, und das war wirklich ein prophetisches Wort, und ich glaube an jeden von uns, dass die Dinge, wie wir hier reinkommen und wie wir denken über uns, unser Leben, oft so bestimmen, dass wir Gottes Wirken nicht zulassen. Und wenn wir uns den Alltag anschauen, vielleicht kannst du auch die Augen mal kurz schließen. Wenn ich mir meinen Alltag anschaue, dann sehe ich, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo es einfach nicht so ist. Wo ich diese Einheit einfach nicht erlebe. Und das hat immer was damit zu tun, dass ich nicht in diesem Geist bin. Dass ich selbst kämpfe oder dass ich das Gefühl habe, nicht Teil der Einheit zu sein. Oder dass ich sogar versucht habe, diese Einheit zu erreichen, also ich, ja, zu handeln, anstatt einfach aus dieser Einheit hinaus, heraus zu gehen. Aus dem Leben im Geist, aus der Einheit im Geist zu handeln. Wir haben es gesehen, diese Einheit ist vorhanden und es ist erfüllt worden, dass wir eins sind in Jesus und dem Vater. Und diese Einheit ist geschenkt worden an Pfingsten. An Pfingsten wurde uns diese Herrlichkeit gegeben. Dieser Welt wurde an Pfingsten die Herrlichkeit gegeben, dass sie in dieser Einheit leben können. Und wir werden uns beim nächsten Mal das nochmal genau angucken. Was bedeutet es dann einfach so zu leben in dieser Einheit? Anhand auch der Apostelgeschichte. Und dann geht es darum, okay, wenn die das erlebt haben an Pfingsten, und die Einheit, die vorher nicht geherrscht hat zwischen den Jüngern, hergestellt wurde und sie so gewandelt sind, so gelaufen sind, so gehandelt haben. Und ich mir mein Leben anschaue, dann hat das doch jetzt irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Dann hat es doch jetzt etwas damit zu tun, dass dieser Heilige Geist, der vielleicht für einige hier eine große Unbekannte ist, dass man ihn kennenlernen muss, um das zu erreichen. Dass man ihn erleben muss, wenn man ihn vielleicht schon gekannt hat. Dass man diese Fülle, die er hat, diese Fülle, die er vom Vater bringt, erleben muss. Und dazu möchte ich Lukas 11, 9 bis 13 mal vorlesen. Egal, wo du halt hier bist, ja? Egal, was du erlebt hast, egal, wie du hier reingekommen bist, Gott hat heute etwas für dich. Und er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt. Und nicht die, es sind alle, jeder, der bittet. Egal, was du getan hast, egal, wo du stehst, egal, es ist völlig egal, wie du hier reingekommen bist. Ich will es nochmal betonen. Egal wie, jeder, der bittet, empfängt. Und der Suchende, der findet. Und dem Anklopfenden, dem wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten. Und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, wenn nun wir, die wir böse sind, Böses tun, nicht schlechte Dinge tun, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, denen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Wer sucht, der findet. Wer bittet, dem wird gegeben. Und wer anklopft, der wird geöffnet werden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt Türen öffnest, Herr. Dass du Türen öffnest und eine neue Berührung schenkst, Herr. Wer dich noch nicht kennt, Herr, dass er dich kennenlernt, dass du kommst. Und der Vater ist hier, um dir etwas Neues zu schenken. Und es sind einige hier, die in Unvergebenheit leben. Das sehe ich im Geist. Einige hier, die einfach nicht vergeben wollen. Und manche auch sagen, ich kann es einfach nicht. Und Gott ist einfach hier, um das zu geben. Es ist die Einheit im Geist. Und heute ist einfach ein Tag, wo du das abgeben kannst, wo du das loslassen kannst, wo du auch alte Verletzungen oder neue Verletzungen, starke Verletzungen, kleine Verletzungen oder auch Dinge, die du getan hast, ablegen kannst. Ablegen kannst. Und der Heilige Geist ist hier. Das geschieht. Ich danke dir. Und es sind andere hier, die. Du kennst den Heiligen Geist noch gar nicht, du hast ihn nie, das ist ein ganz anderes Thema, aber du hast ihn noch nicht empfangen. Die Bibel sagt, dass wir ihn empfangen können. Und es sind andere hier, die laufen einfach kraftlos. Und wenn dich das betrifft, dann kannst du einfach aufstehen. Wir wollen gemeinsam einfach beten. Dann kannst du einfach aufstehen. Und wir beten zusammen, dass dieser Heilige Geist, der in unseren Herzen wirkt, dass dieser Vater in unseren Herzen wirkt, und ich danke dir, Herr, dass du hier bist, dass du hier bist und dass du die Dinge offenbarst. Und wenn du merkst, es betrifft mich, dann steh doch einfach gerade auf. Steh doch einfach gerade auf. Ich danke dir. Oh, ich habe noch ein Wort. Und zwar sind auch Leute hier, die sind sauer auf Gott. Und sie sagen, warum passiert das? Warum geschieht das? Warum ist das so? Ich bete, ich tue. Und sie haben Unvergebenheit Gott gegenüber. Und wisst ihr, das kommt ja nicht aus mir heraus. Gott ist hier, um zu dir zu sprechen und dir zu sagen. Ich war es nicht. Aber ich bin hier. In dieser liebenden Haltung, in dieser Knechthaltung auch. Jesus ist Mensch geblieben. Er sitzt auf dem Thron und er ist hier, um Dinge wiederherzustellen. Okay. Also wenn du merkst, es betrifft mich, steh einfach noch auf. Es ist gut, zusammen Dinge anzugehen. Und wir beten jetzt gemeinsam ein Gebet. Heiliger Vater, ich bin hier, weil ich so, also ich muss kurz noch mal was sagen, wir beten jetzt zuerst mal wie für die Vergebung. Ja? Heiliger Vater, ich bin hier, weil ich merke, ich lebe in Unvergebenheit. Und es ist mir nicht gelungen, mich richtig zu verhalten. Und ich kehre um davon und ich komme zurück in deine Einheit. Danke für die Freiheit, die darin ist. Und ich entscheide mich, in Einheit zu gehen. Ich entscheide mich, zu vergeben. Und ich entscheide mich, wenn ich falsch laufe, wieder in die Einheit reinzukommen. Danke, Herr. Deswegen bitte ich dich, weil ich hier bei dir bin, fülle mich. Fülle mich neu, Herr. Fülle mich mit Heiligem Geist. Heiliger Geist, fülle mich. Heiliger Geist, fülle mich.